Kunstradio, Radiokunst.
Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Eine siebenteilige Serie im Ö1 Kunstradio und bei Kunstradio Online. Teil 3: Klingende Objekte. Auch in diesem Teil der Serie wird anhand prägnanter Beispiele ein Überblick über die historischen Voraussetzungen der Produktion des Ö1 Kunstradios und damit über wichtige Ansätze der Radiokunst gegeben. Die Sendungen stehen im Netz unter kunstradio.at als Teil eines historischen, mit erweiterbaren Links versehenen Kompendiums zum Thema Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Durch die Sendung führt Andrea Sodomka.
Die technischen und ästhetischen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung einer Radiokunst waren Ende der 40er Jahre gegeben. Wichtige Impulse erlebten die Künstlerinnen um 1948 mit der Entwicklung der Musik konkret. Der Einsatz von Tonbandmaschinen und die Verfügbarkeit der ersten einfachen analogen elektronischen Instrumente, die ja eigentlich Laborgeräte der Elektrotechnik, also Sinusgeneratoren waren, beschleunigte diese Entwicklung. Trotzdem die Künstlerinnen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs meistens mit Institutionen konfrontiert waren, die wenig Spielraum für Experimente ließen, die Konzepte und Ideen der 20er und 30er Jahre, die das Radio als neues künstlerisches Mittel verstanden, waren von der Realität der Massenmedien überholt worden, hatte der Hörfunk großen Einfluss auf die Entwicklung dieser neuen Kunstformen als Konzertveranstalter und Auftraggeber, aber vor allem durch den Aufbau von Experimentalstudios und die Bereitstellung der neuesten technischen Erfindungen. Eine herausragende Rolle in der Geschichte dieser akustischen Kunst nehmen die Franzosen Pierre Schaeffer und Pierre Henry ein. Der Rundfunktechniker Pierre Schaeffer war Leiter des Pariser Rundfunks während der Befreiung der Stadt 1944. 1959 gründete er die Gruppe de Recherche Musicale am Pariser Rundfunk, die Gruppe zur Förderung der elektroakustischen Kompositionstheorie und Praxis, der Theorie des Radios und der Entwicklung audiovisueller Projekte. Gemeinsam mit dem Komponisten Pierre Henry arbeitete er an der Idee der Musik konkret. Schon 1942 gründete Schaeffer das Studio d'Essai de la Radio, ein Experimentalstudio, das er gemeinsam mit Pierre Henry betrieb und das 1946 dem staatlichen französischen Rundfunk angegliedert wurde. Zu dieser Zeit arbeitete Schaeffer an der Montage und Verfremdung vorliegender, realer, also konkreter Klänge. Er konzentrierte sich auf die ästhetischen Qualitäten des aufgenommenen Klangmaterials. Die traditionelle Komposition gelangte von der Idee über die Partitur zur Verwirklichung der Komposition, Schaeffer ging aber den umgekehrten Weg. Für ihn war das Klangmaterial selbst die Basis für die Verwirklichung. Klangmaterial kann seiner Meinung zufolge alles sein. Die Geräusche der Umwelt, die Sprache und herkömmliche Musik.
Ich komme ins Studio, um Geräusche sprechen zu lassen. Sie beschwören nicht mehr das Dekor oder die Schicksalsnoten einer Handlung, sondern artikulieren sich durch sich selbst. Und selbst wenn Bruchstücke von Worten oder Sätzen darin enthalten sind, so haben sie doch fraglos eine Ablenkung erfahren, wo nicht ihres Sinnes, so doch ihres Gebrauches. Anstelle von Musik ist ex abrupto eine Art Klangpoesie entstanden.
Durch das Aufnehmen auf Tonträgern werden laut Schaeffer Klänge zu sogenannten Objets sonores, gefundenen Klangobjekten, aber erst die Bearbeitung macht sie zu Objets musicaux. Zu diesen Bearbeitungstechniken zählt Schaeffer das Schneiden der Klänge, eine Art Soundsampling, die Geschwindigkeitsveränderungen, das Abspielen aus extra hergestellten geschlossenen Schallplattenrillen, eine Vorform des Looping, das Rückwärtsspielen und die Übereinanderschichtung mehrerer Klänge. An ähnlichen Konzepten arbeitete der Komponist Pierre Henry. Konkrete Klänge werden bearbeitet und zu Kompositionen montiert. Hören Sie einen Ausschnitt aus Variation pour un port et un soupir, Variationen für eine Tür und einen Seufzer von Pierre Henry. Als Geburtsstunde der Musik konkret gilt die Ausstrahlung der Étude de Bruit am 5.10.1948. Im Zentrum des musikalischen Schaffens von Schaeffer und Henry aber steht die Symphonie Pour un homme seul, die 1950 im Studio d'essai de la Radio, dem Experimentalstudio des Radiodiffusion Française in Paris, produziert wurde. Eine Symphonie der menschlichen Geräusche.
Die Bezeichnung homme seul hat ihre Berechtigung sowohl vom Rückgriff auf das vom Menschen imitierte Geräusch als einzige Quelle, wie von der Einsamkeit der Autoren her, die ein Widerhall der Einsamkeit des heutigen Menschen ist, der sich in der Masse verloren sieht,
sagt Pierre Schaeffer über seine Symphonie. Rufe, Pfeifen, Schritte, Lachen, leises Murmeln, Atemgeräusche, plötzlich ertönt eine Polizeisirene. In einer Lagerhalle spielt sich ein Duell ab. Schüsse, Hilfeschreie, Sirene, Polizei. Jemand schlägt eine Tür zu. Man hört Schritte und Singen, schnellere Schritte und Pfeifen. Ein Mensch schreit auf. Umweltgeräusche, Stimmlaute und Gesang, bekannte und unbekannte, originale und verfremdete Instrumentalklänge verbinden sich in rätselhafter Weise. Auf der Bühne der École Normale de Musique in Paris saßen bei der Uraufführung am 18. März 1950 nicht Musiker, sondern Toningenieure an ihren Geräten. Pierre Henry, einer der beiden Autoren, hat das Stück 1966 überarbeitet. In dieser modernisierten Fassung ist die Symphonie seitdem bekannt.
Absolument.
glaube, dass die Verwendung von Geräuschen, um Musik zu machen, so lange andauern wird, bis wir zu einer Musik gelangen, welche mit Hilfe elektrischer Instrumente produziert wird, die alle beliebigen hörbaren Klänge für musikalische Zwecke bereitstellen.
Sagt John Cage schon 1937. Während Pierre Schiffer, gestützt auf die Produktionsmittel eines Experimentalstudios in einer staatlichen Rundfunkanstalt, seine theoretischen und künstlerischen Vorstellungen realisieren konnte, arbeitete John Cage zur gleichen Zeit in den USA außerhalb derartiger Möglichkeiten. Seine erste Auseinandersetzung mit dem Medium Radio schilderte er folgendermaßen.
Sie werden sich sicher auch an das Stück erinnern, in dem es um das Ende der Welt ging, wo das ganze Land dachte, es wäre authentisch. Ich wandte mich an Davidson Taylor in New York, weil ich gern die musikalische Begleitung für ein solches Hörspiel übernehmen wollte. Ich erläuterte ihm, dass Hörspielmusik meiner Ansicht nach die Umweltgeräusche, die im Stück selbst auftauchen, berücksichtigen sollte. Das heißt, wenn das Stück auf dem Lande spielt, sollte man Geräusche von Vögeln und Grillen und Fröschen und so weiter verwenden. Spielt es dagegen in der Stadt, so würden sich die Geräusche des Straßenverkehrs anbieten. Mit anderen Worten, ich wollte diese Töne wie Musikinstrumente einsetzen. Also machte ich mich an die Arbeit. Meistens ging ich in die Innenstadt von Chicago zum Loop, schloss meine Augen und lauschte. Und beim Zuhören fielen mir die verschiedensten Dinge ein, die ich in Worte und als musikalische Notation niederschrieb. Als ich diese dann dem Toningenieur zeigte, erklärte er mir, dass das, was ich aufgeschrieben hatte, schlechterdings unmöglich sei.
Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er begonnen hatte, nicht aus dem Radio herauszuarbeiten, sondern außerhalb der Produktionsmöglichkeiten das Radio selbst als Instrument zu verwenden, mit allen Unvorhersehbarkeiten einer Klangerzeugung, die damit verbunden waren.
Wo immer wir auch sein mögen, meistens hören wir Geräusche. Beachten wir sie nicht, stören sie uns. Hören wir sie uns an, finden wir sie faszinierend. Das Geräusch eines Lastkraftwagens bei 50 Stundenkilometer, atmosphärische Störungen im Radio, Regen. Wir wollen diese Klänge einfangen und beherrschen, nicht um sie als Klangeffekte einzusetzen, sondern als Musikinstrumente. Jedes Filmstudio hat ein auf Film gespeichertes Archiv für Klangeffekte. Mit einem Filmphonographen kann man heute Amplitude und Frequenz eines jeden Klanges steuern und ihn mit Rhythmen versehen, die innerhalb oder auch jenseits der Reichweite unserer Vorstellungskraft liegen. Sind 4 Filmphonographen verfügbar, können wir ein Quartett für Explosionsmotor, Wind, Herzschlag und Erdrutsch komponieren und aufführen.
Sagte Cage in seinem Manifest »Die Zukunft der Musik« Credo schon 1937. Die Komposition Imaginary Landscape No. 4 aus 1951 war das erste einer Reihe von Stücken, die das Radio mit dem, was gerade zur Zeit der Aufführung on air war, als Instrument einsetzten. Geschrieben wurde Imaginary Landscape No. 4 für 12 Radios, 24 Performer und einen Dirigenten. Je 2 der Performer bedienten ein Radio nach der Partitur von Cage. Der eine stellte die Sendestationen ein, der andere veränderte die Lautstärke und Tonhöhe. Wenn man sich mit diesen Werken beschäftigt, ist es offensichtlich, dass das Ergebnis nicht vorherzusehen ist. Aber genau das beabsichtigte Cage mit diesen Kompositionen. Der Zufall solle mitspielen. In der Folge entstanden mehrere Werke, in denen Cage das Radio als Klangobjekt einsetzte, aber in einem völlig anderen Sinn, als dies Schiffer mit seinen Objets Sonores, seinen klingenden Objekten, gemeint hatte. Hören Sie Music Walk von John Cage in einer Interpretation von Marino Formenti, aufgenommen 2003 im Wiener Konzerthaus.
Vy máte k souboji o místo ředitele zoologické zahrady a jestli prý nepřijdeš, znamená to, že uznáváš její vítězství a vzdáváš se místa ředitele v její prospěch. Už to rozhlásila všem zvířátkům a ty čekají upavilovu opic, vykládalo udýchané rodiče. Ach, ta prohnaná liška. Všem to oznámila a jestli nepřijmu její výzvu,
sociétaires de l'Académie française, on dit qu'ils sont immortels, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, qui ne les empêche pas de vivre très vieux. Tout à l'heure, sur Option Musique, qui n'est malheureusement pas immortel, il nous l'a prouvé, il l'avait décidé, lui-même, Nino Ferrer, et cette magnifique chanson, le Sud au cœur des années 70. Il est 8h15, bon appétit, si vous êtes en train de passer un table, et merci d'écouter Option.
Das Stück Radio Music aus dem Jahre 1956 war für 1 bis 8 Performer geschrieben, jeder an einem Radiogerät. Die Partitur beinhaltete 56 verschiedene Frequenzen zwischen 55 und 156 kHz. Hören Sie Radio Music von John Cage, aufgenommen am 5. April 1974 in Mailand.
Sono le 22:30.
Thank you. per l'Europol è che gli stati di New...
Ebenfalls schon 1937 forderte Cage.
Aber zunächst müssen Zentren experimenteller Musik eingerichtet werden. In diesen Zentren fände man die neuen Materialien, Oszillatoren, Generatoren, Geräte zur Verstärkung leiser Klänge, Filmphonographen und so weiter.
Diese Möglichkeiten sollten Cage aber erst Jahrzehnte später offenstehen. parallel zum Experimentalstudio des französischen Rundfunks, entstand 1951 in Deutschland das Studio für elektronische Musik im Westdeutschen Rundfunk in Köln. Der erste Leiter des Studios für elektronische Musik war Herbert Eimert, gefolgt von Karl-Heinz Stockhausen. Im Gegensatz zur Musik Konkret, die mit Aufnahmen von konkreten Geräuschen und Klängen arbeitete, verwendete die elektronische Musik in erster Linie elektroakustische Klangerzeuger, zuerst nur Sinusgeneratoren, später dann den Synthesizer. In den frühen 60er Jahren sendete dann die Hörspielredaktion des WDR in Köln unter der Leitung von Klaus Schöning das sogenannte Neue Hörspiel und hat sich seitdem zu einem der internationalen Zentren der Ars Acoustica entwickelt. Ende der 1960er Jahre wurde der Name in WDR 3 Hörspielstudio und 1991 in Studio Akustische Kunst umbenannt, das sich vor allem intermedialen Klangproduktionen widmet.
Die akustische Kunstwelt aus Sprache ist eine Welt aus Klängen und Geräuschen. Sie umfasst eine Sprache, die zum Laut tendiert, zum Sprachklang und zur Musik, dem Allklang der Töne, der akustischen Umwelt. Die akustische Kunst stellt eine Symbiose dieser Sprachgeräuschwelten und Klangorganisationen mit den Mitteln der elektronischen Technik dar. Ihr aufnehmendes, sensibles Ohr ist das Mikrofon. Ihr Tonträger, das Tonband, die Kassette, die Schallplatte, der Mikrochip. Ihr sprechender Mund, der Lautsprecher. Eine ihrer Utopien, ein allen zugänglicher Hörraum, das Radio.
Klaus Schöning hat für viele Jahre dafür gesorgt, dass das Radio Produktionsstätte und Distributionsmittel für Werke der akustischen Kunst geworden ist. Die Künstlerinnen dieses neuen Hörspiels, das stark geprägt war von Autoren, die auch im Bereich der bildenden Kunst tätig waren, unter Stichworten wie Kunst als Sprache, Sprache als Kunst, verwendeten häufig die Techniken der Collage und Montage, bezogen Geräusche und Klänge als gleichwertige Elemente ein und sie nutzten den Stereoraum und komponierten mit vorgefundenem Material. In einer eigenen Reihe räumte Klaus Schöning Komponistinnen unter vielen anderen Mauricio Kagel, John Cage und Gerhard Rühm, die sich vom Herstellen begleitender, unterstützender Hörspielmusik lösen wollten und eigene Vorstellungen von der Realisation einer Radiokunst entwickelt hatten, die gleichen Möglichkeiten ein, wie dem zum Großteil grenzüberschreitenden Literaten, die das neue Hörspiel prägten. Im Laufe der Jahre entstanden herausragende Beispiele für dieses Hörspiel als Musik, wie es Kagel nannte. Jahrzehnte nach seiner ersten Begegnung mit dem Radio lässt sich auch John Cage auf Initiative von Klaus Schöning darauf ein, für das Radio zu produzieren. Es entstanden eine Reihe wichtiger Werke der Radiokunst, darunter Ro Aratorio, ein irischer Zirkus über Finnegan's Wake. Die langjährige intensive Beschäftigung Cages mit dem Roman Finnegan's Wake von James Joyce führte 1979 in Zusammenarbeit mit dem Studio Akustische Kunst zur Realisierung von Ro Aratorio. Der Text des Werkes besteht aus Zitaten aus Finnegan's Wake von John Cage selbst gesprochen. Für die Komposition der Musik bestimmte Cage mit Hilfe des altchinesischen Orakelbuchs I Ching 2293 Klänge der in Finnegan's Wake beschriebenen Orte und Geräusche. Ergänzt werden sie durch irische Balladen und Instrumentalmusiken. Die Aufnahmen für Ro Aratorio machte Cage in Irland an den in James Joyce Roman beschriebenen Orten. Hören Sie einen Ausschnitt aus Ro Aratorio, ein irischer Zirkus über Finnegan's Wake.
And what he warms and rejects is the roots of chips and pies. Chuck him up, your head goes to air, you just can't be delicious. Root boxes loaded with bones and flavors. Jumps deep, rising as the smart certainty always stricken is. Even though
Jambi Rose, Jack of all seasons, the party of the apocalypse, Mars takes a few days, he shatters the jack. James is laying together a wife which began his knees by throwing the young things in the skin eyes. It crops up in your flesh. You on her hold you jitsu. That'll be the muck you mow with a granny in a veil playing down the slave. Urge, chick, you're getting rude. A 12 stone rule. And a great with words for the night.
Tatsächlich zählt Schöning zu den ganz wenigen, die innerhalb von Rundfunkanstalten konsequent an der Entfaltung einer akustischen Kunst gearbeitet haben, deren Tradition nicht die des narrativen Hörspiels und auch nicht die der Musik ist. Einer der Künstler, die schon sehr früh in Köln produzierten, war der österreichische Dichter, Komponist und bildende Künstler Gerhard Rühm. Rühm, einer der wichtigsten Vertreter der Lautdichtung, beschäftigte sich bald intensiv mit den Möglichkeiten des Mediums Radio.
Zur neuen phonetischen Poesie gehört sowohl die spontane Artikulation, die heute alle Äußerungen umfasst, welche sich mit den Sprechwerkzeugen hervorbringen lassen, als auch die kalkulierte Lautkomposition, die das Lautmaterial der Sprache nach musikalischen Prinzipien organisiert. Sie verwendet in steigendem Maße auch technische Mittel der Klangmanipulation und hat damit eine neue Art von Dichtung hervorgebracht, die mit den spezifischen Möglichkeiten des Rundfunks arbeitende radiophone Poesie.
Da der österreichische Rundfunk die Entwicklung, Experimentalstudios zur Produktion von Radiokunst einzurichten, nicht mittrug, gab es für Künstlerinnen, die sich mit den grenzüberschreitenden Ideen einer akustischen Kunst und Radiokunst beschäftigten, damals kaum Produktionsmöglichkeiten in Österreich. Die technischen Möglichkeiten, die dafür notwendig gewesen wären, diese neuen Formen zu praktizieren und weiterzuentwickeln, fehlten einfach.
Unter radiophoner Poesie werden Hörstücke verstanden, die das Medium Rundfunk auf künstlerische Weise reflektieren, etwa O-Ton-Produktionen, die über die bloße Reportage hinausgehen oder nicht einfach vom Manuskript ablesbare Texte, die zu ihrer Fertigstellung eines Tonstudios bedürfen. Wobei technische Manipulationen nicht Zusatzeffekte, sondern konzeptionell bedingt sind.
Diese radiophone Poesie, die ganz bewusst mit den Mitteln des Radios umgeht, erforderte natürlich neue Produktionsweisen, die nur die Tonstudios der größeren Rundfunkstationen zur Verfügung stellen konnten.
Das neue Hörspiel, im Grunde nur eine ausführlichere Form radiophoner Poesie, unterscheidet sich vom alten, vor allem dadurch, dass es sich nicht als inszeniertes Rollenspiel versteht, in dem alle akustischen Mittel nur der Illustration einer Handlung dienen, sondern dass es sprachliches, Geräusche und Töne als prinzipiell gleichwertiges Material betrachtet. Das Ergebnis ist ein komplexes Schallereignis, das, wie jedes anspruchsvolle Musikstück, zu mehrmaligem Hören provoziert.
Gerhard Rühms Hörspiel Wald, ein deutsches Requiem, das vom WDR produziert wurde und für das im 1983 der Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen wurde, ist ein gutes Beispiel für die Einbeziehung der verschiedensten radiophonen Ausdrucksformen wie Feature, Hörbild, O-Ton, Meinungsumfrage, Magazin und Nachrichten. Der Text des Hörspiels Wald, ein deutsches Requiem, hat das katastrophale Waldsterben zum Inhalt und basiert ausschließlich auf dokumentarischem Material.
Auf Tierunfälle, durch achtlos in Wald und Feld weggeworfene Verpackungen hat der Deutsche Jagdschutzverband hingewiesen. Nicht nur, dass der Müll für andere Erholungssuchende eine Zumutung sei, berge er für Wildtiere eine große Gefahr. Die Reihe der Tierunfälle durch Wohlstandsmüll reiche von Eichhörnchen, die in offenen Schraubgläsern stecken geblieben sind, über Damhirsche, die an gefressenen Plastiktüten zugrunde gingen, bis zu Hirschen und Rehböcken, die sich an weggeworfenen Drahtknäuel stranguliert haben. Wie Brenngläser wirkende Glasscherben seien eine Gefahr für den Wald. Die Säuberung der Wälder koste darüber hinaus jährlich rund 40 Millionen Mark. Je mehr Wanderer, desto größer der Abfall, der hinterlassen wird, kritisierte ein Verbandssprecher die Entwicklung.
Eine Arbeit von Gerhard Rühm, die in Koproduktion mit dem ORF Kunstradio realisiert wurde, ist Wien, wie es klingt, aus dem Jahr 1992. Im Rahmen der Serie Metropolis des Westdeutschen Rundfunks waren Radiokünstler aufgerufen, akustische Porträts einiger Weltstädte zu gestalten. In Wien war Gerhard Rühm unterwegs. 24 signifikante Aufnahmeorte erzählen eine Geschichte über Wien.
Let's call you tonight 5455. Departure for
Die Übersetzer aus dem Amerikanischen waren Almut Karstens, Birger Olrogge und Richard Kostelanitz.
Andrea Sodomka führte sie durch den dritten Teil der Serie Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Die Sendungen stehen im Netz unter kunstradio.at als Teil eines historischen, mit erweiterbaren Links versehenen Kompendiums zum Thema Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Sprecher Martin Pieper, Andreas Wolf. Sendegestaltung Andreas Sodomka. Regie Hans Kreuß. Technik Elmar Peinelt. Redaktion Elisabeth Zimmermann. Moderation Tina Wepperling.